NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Kultur erleben, auch wenn es für viele Menschen zum Teil unerschwinglich ist. Sogenannte Kulturtafeln machen es möglich. Wir stellen Ihnen gleich die Kulturtafel Oldenburg vor. Dann geht es nach Braunschweig. Dort gibt es nämlich Hilfe für das Lott-Theater. Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz möchte die Spielstätte unter neuem Namen wieder flott machen. Und wir stellen Ihnen drei Kindervorlesebücher vor, die nicht nur gut, sondern auch noch richtig lustig sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Ins Kino gehen, in den Zoo oder vielleicht ins Theater. Was für viele von uns ganz selbstverständlich zum Alltag gehört, ist für andere unerschwinglich. Um diese Ungleichheit abzumildern, haben Ehrenamtliche sogenannte Kulturtafeln gegründet. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei den Tafeln, bei denen Bedürftige kostenlos übrig gebliebene Lebensmittel bekommen, erhalten Menschen mit geringem Einkommen bei Kulturtafeln kostenlose Eintrittskarten für Ausflüge, für Theater oder für Malkurse. In Oldenburg gibt es so eine Kulturtafel. Und wie das genau funktioniert, da hat Helgard Füchsel für uns mal nachgefragt.
Uta Mohr interessiert sich sehr für Kultur. Sie ist Biologin, kann aber nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten. Deshalb reicht das Geld nicht für Eintrittskarten. Seit fast 5 Jahren ist sie ein sogenannter Kulturgast bei der Oldenburger Kulturtafel. Als eine der ersten hat sie sich dort registrieren lassen und bekommt seitdem immer wieder kostenlose Karten.
Also ich habe einen tollen Zeichenkurs gemacht an der Uni, das Gasthörerseminar. Da habe ich viele Schreibseminare gemacht, Märchenseminare. Die waren total toll, das hätte ich selber mir gar nicht leisten können. Dann die ganzen Theaterveranstaltungen, Ballett. Letztes Jahr war ich in Kratt zum Beispiel, das war super toll. Das sind alles so Dinge, die man sich eigentlich so mit so einem geringen Einkommen gar nicht leisten könnte.
Dabei ist die Teilhabe an Kultur elementar wichtig, sagt Hermann Klaasen. Der ehemalige Arzt hat die Oldenburger Kulturtafel im Frühjahr 2020 gegründet, nach einem Vorbild in Lübeck. Es lief erst schleppend an, schließlich war das der Beginn der Corona-Zeit. Jetzt hat sich die Tafel aber gut entwickelt, sagt er.
Ehrlich gesagt, ich bin ganz stolz, dass wir das hier in Oldenburg so weit hingekriegt haben. Und wir haben ja jetzt inzwischen über 1100 Kulturgäste. Wir haben 50 Kulturpartner. Das sind die Veranstalter, die uns die Veranstaltung zur Verfügung stellen. Wir haben über 8000 Veranstaltungen vermittelt seit Beginn. Also allein von den Zahlen her, finde ich, kann sich das schon ganz gut sehen lassen.
Mittlerweile sind 9 Ehrenamtliche bei der Tafel engagiert, viele im Ruhestand wie Helmut Scherbeitz. Er ist erster Vorsitzender. Eine seiner Tätigkeiten? Er wirbt bei Veranstaltern übrig gebliebene Karten ein. Auch einige Privatpersonen spenden Karten, wenn sie zum Beispiel ein Theaterabo haben und nicht alle Termine wahrnehmen wollen, erzählt er. Kultur, das ist für ihn mehr als nur Oper, Operette oder Schauspiel.
Bei uns gehört zu dem Begriff Kultur auch der gemeinsame Besuch einer Familie in einem Tierpark oder eine Ausflugsfahrt mit einem Busunternehmen. Auch da bekommen wir immer mal gelegentlich freie Restplätze in einem Bus kostenlos zur Verfügung gestellt, die wir dann weitergeben können an die Kulturgäste oder Sportvereine, die Schwimmkurse anbieten.
Wer bedürftig ist, kann sich bei der Kulturtafel registrieren lassen und auch gleich sagen, was ihn oder sie besonders interessiert. Wenn passende Karten da sind, ruft dann jemand von der Kulturtafel die Teilnehmenden an. Die Stadt Oldenburg bietet zwar auch kostenlose Veranstaltungen, beim Kultursommer beispielsweise oder im Ferienpass. Das Engagement der Kulturtafel gehe aber noch weiter, erzählt Scherbeitz, denn die Kulturtafel motiviert Menschen für Kultur.
Es ist offensichtlich nicht so, dass man, ich sag mal, von alleine unbedingt teilnimmt, sondern diese aktivierende Anruf, der sagt, möchten Sie ganz konkret an dem Termin dort teilnehmen? Und dann hat man, ich sag mal, so einen Termin festgemacht, dann kriegt man von uns auch nochmal eine Erinnerung daran, Achtung, morgen ist dieser Termin, bitte denken Sie dran, und dann nehmen die auch wirklich teil.
Kulturgäste können oft auch eine zweite Person mitbringen, wenn sie nicht allein zu einer Lesung, ins Theater oder zur Stadtführung gehen wollen. Ein weiterer wichtiger Punkt, die Karten werden mit Namen an den jeweiligen Kartenkassen hinterlegt, betont Klaasen.
Man muss nicht an die Abendkasse gehen und sagen, ich komme von der Kulturtafel, sondern man sagt, auf meinen Namen ist hier eine Karte hinterlegt oder zwei Karten hinterlegt und dann wird die rausgegeben, so wie bei jedem anderen Kunden auch.
Das ermögliche Teilhabe am öffentlichen Leben. Uta Mohr ist dankbar dafür.
Das ist wie Weihnachten, ne? Das ist halt ein Geschenk.
Sie ist immer offen für die Vorschläge der Tafel. Ins Ballett wäre sie beispielsweise nicht von selbst gegangen, sagt die Biologin. Dabei hat sich der Abend als das Highlight des Jahres herausgestellt.
Und auf die Idee wäre ich ja vorher gar nicht gekommen, ne? Ach naja, Ballett. Mhm. Aber so hat man nochmal einen Anstoß gekriegt, nochmal was anderes reinzugucken.
Bei der Arbeit der Kulturtafel fallen Kosten an, für die Miete des Büros und auch eine bezahlte Mitarbeiterin. Deshalb veranstaltet die Tafel ein Benefizkonzert mit Soulmusik, Kabarett und Poetry Slam am Montag, dem 28. April im Oldenburgischen Staatstheater.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Durch die Schließung des Lott-Theaters in Braunschweig war für die freie Theaterszene der Stadt eine riesige Lücke entstanden. Nun springt die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz ein, um die Spielstätte unter neuem Namen wieder flott zu machen. Jannik Wiechers weiß Näheres.
Es riecht etwas muffig im Foyer des einstigen Lott-Theaters in der Kaffeetwete in Braunschweig. Im Wartebereich stehen die Stühle des Bistros umgedreht auf den Tischen. Auf dem Tresen der Bar liegt eine feine Staubschicht und die Wanduhr ist stehen geblieben. Nebenan im Theatersaal mit ansteigender Zuschauertribüne stapeln sich Traversen und Scheinwerfer.
Die haben wir mit erworben, weil wir gesagt haben, wenn die gesamte Technik rausgeräumt ist, dann bringt das der Szene natürlich nicht so viel, beziehungsweise dann sind die Anfangsinvestitionen für die Szene noch größer.
Sagt Maria Rosa Berghahn, Direktorin der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, kurz SBK. Die hat das seit mehr als einem Jahr verwaiste Theater vor kurzem gekauft. Wie viel die Stiftung, die im Raum Braunschweig unter anderem Kulturprojekte fördert, für das Hinterhofgebäude in der Innenstadt bezahlt hat, darüber hüllt sie sich in Schweigen. Nur so viel will Direktorin Berghahn preisgeben. Um der freien Szene wieder ein Zuhause zu geben, wolle man zusätzlich zum Kaufpreis noch einmal rund 900.000 Euro investieren. Mit dem Geld soll die Spielstätte saniert werden.
Es gibt ein Thema mit dem Brandschutz, es gibt ein Thema mit der Statik, es gibt ein Thema mit der Energieeffizienz. Und da müssen wir jetzt einfach investieren, auch weil das Ganze nicht mehr so einladend ist.
Motivation, sich finanziell zu engagieren, sagt Berghahn, sei für die Stiftung die große Not der freien Szene darstellender Künste in Braunschweig gewesen. Mit dem Engagement wolle die Stiftung keine schnelle Rendite machen, sondern einen Ort schaffen, an dem die freie Kulturszene wieder lebendig werden kann. Rund 200 Menschen, so schätzt Berghahn, leben in Braunschweig von der Arbeit in der freien Theaterszene.
Diesen Menschen die Möglichkeit geben, weiterhin ja, existieren zu können als Künstlerinnen und Künstler, war für uns natürlich eine der großen Motivationen.
Wie wichtig die Spielstätte für die darstellenden Künste in Braunschweig ist, unterstreicht auch Christian Weiß. Der freie Theatermacher sagt, es gebe in der ganzen Stadt keinen geeigneteren Ort, um Produktionen einer bestimmten Größe zu zeigen. Weiß ist Teil des Vorstands des Dachverbands Freier Theaterschaffender in Braunschweig. Er freut sich, dass es jetzt endlich eine Perspektive gibt.
Wir haben versucht, Orte zu finden, die temporär bespielbar sind, wie leerstehende Ladenflächen. Das ist schwierig. Und dieses Haus hier ist von Theaterpraktikern erbaut. Und man merkt das an der Akustik, an dem Schwingboden, an der Größe der Bühne. Es ist einfach das perfekte Haus und eine der besten Bühnen in Niedersachsen.
Tanz, Sprechtheater, Performance, Aufführungen von Studierenden der Hochschule für Bildende Künste. Gruppen, die das Haus bis vor einem Jahr genutzt haben und künftig wieder nutzen wollen, gibt es demnach viele. Glaubt man Fabian Kohn, Tänzer und Choreograf, entscheidet die Existenz der Spielstätte in der Braunschweiger Kaffeetwete gar über Wohl und Wehe eines ganzen Kunstzweiges.
Das ist eine total wichtige Voraussetzung, dass es überhaupt hier weiterhin eine Tanzszene geben kann. Wir haben hier keine Spielmöglichkeit. Also es ist sehr existenziell für die Menschen, die hier Tanz produzieren.
Die Verantwortlichen hoffen, dass das ehemalige Lott-Theater bereits im kommenden Jahr wieder aufmachen kann. Derzeit arbeiten sie an einem künstlerischen Konzept. Zudem muss ein Wirtschaftsplan her und die Frage beantwortet werden, in welcher Form das Haus künftig betrieben werden soll. Ob als Verein oder gemeinnützige Gesellschaft zum Beispiel. Außerdem braucht die Spielstätte einen neuen Titel. Den bisherigen Lott-Theater, den wird es künftig jedenfalls nicht mehr geben, sagt Choreograf Fabian Kohn.
Die neue Bühne ist jetzt unser Arbeitstitel. Auch der wird nicht bleiben, sondern wir wollen mit der Szene einen neuen Namen finden.
Entspannt durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Wir haben drei wirklich sehr, sehr lustige Kindervorlesebücher für Sie, die nicht nur gut, sondern auch, wie gesagt, total witzig sind, bei denen man manchmal ein Kapitel dreimal anfangen muss, weil man vor lauter Lachen gar nicht zum Weiterlesen kommt. Severin Neve hat's mal ausprobiert.
Mittwochs Surf der Pinguin von Johanna Prinz mit Bildern von Stefanie Jeschke für Kinder ab 6 Jahren.
Tierisch lustig im wahrsten Sinne ist diese Geschichte vom Pinguin Darwin und seinen WeggefährtInnen. Seinem besten Freund Ro, der Möwe Lametta, oder der Kormorandame Fred.
Da ist ein riesiges Loch im Eis, sagt Fred, als wäre die Erklärung nicht völlig überflüssig. Denn das Loch im Eis ist wirklich nicht zu übersehen. Wieso ist hier auf einmal Wasser, fragt Ro. Fred klappert aufgeregt mit dem Kormoranschnabel und zeigt auf die Wellen. Als ich heute Morgen hier ankam, war das schon so, sagt sie. Ro runzelt die Pinguinstirn. Kein Wunder, dass du so durch den Wind warst.
Trotz dieses ernsten Themas der Eisschmelze macht es großen Spaß, Darwin und seine lustige Truppe auf ihrem antarktischen Abenteuer zu begleiten. Schon die Kapitelüberschriften lassen einen mindestens kichern.
Lametta nervt nicht mehr, hat aber ein Geheimnis. Eine Reise ist eine schöne Geschichte und Darwin wird echt sauer.
Menschen mögen Glitzerdinge und sind schlauer als Plankton.
Neben dieser Erkenntnis lernt man ganz viel über Pinguine, über das nicht mehr ganz so ewige Eis und über die große Not, in die der Klimawandel die Tiere bringt. Das weckt ebenso große Empathie, die Mut statt Angst macht.
Der Sommer, in dem ich meine Oma zähmte, von Emma Karinsdotter und Zeichnungen von Lili Larange für Kinder ab 6 Jahren.
Lisbeth und ihre Oma erleben einen ganz besonderen Sommer, denn dass Lisbeth bald in die Schule kommen soll, wirft Oma völlig aus der Bahn. Sie trauert. Für sie ist der Sommer damit gestorben.
Oma lag unter der Kastanie, weinte still und mit geschlossenen Augen, während ihr der Rotz nur so aus der Nase lief. Wieso sollte der Sommer tot sein? Na, weil du im August in die Schule kommst, dann gibt es keinen Sommer mehr, sondern nur noch Sommerferien. Und die sind super kurz.
Erwachsene, die traditionelle Erziehungskonzepte noch nie hinterfragt haben, müssen tapfer sein, wenn sie dieses Buch vorlesen. Hier werden Kinderaufzuchtregeln auf unterhaltsamste Art ad absurdum geführt.
Oma hatte es sich mit ihrem Frühstück, einer Müslischüssel voller Gelee-Himbeeren, unter dem Tisch gemütlich gemacht. Auf dem Kopf trug Oma ihre Königskrone. Die hatte sie auf, weil sie der Samba-König war. Ich hatte sonnengelbe Strümpfe und meinen gemütlichen Jogginganzug an, weil ich Lisbeth war. Ich war eine normale Enkelin.
Lisbeths Oma ist übrigens eigentlich Geheimagentin. Das Holzbein der Hauskatze ist eine Glücks- und keine Fehlbildung. Oma hat das Silberfischabzeichen und kann super gut Boogie-Woogie. Vor allem kann sie gut für Lisbeth da sein, obwohl es deren Eltern nicht sind. Eine ganz und gar wundervolle Geschichte über den Balanceakt zwischen Individualität und dazugehören wollen. Darüber, etwas zu vermissen und trotzdem glücklich zu sein, um das alles mit ganz viel Liebe im Rücken meistern zu können.
Heiber Hicks, ein Kuscheltier hat Schluck auf. Geschrieben und gezeichnet von Nini Alaska für Kinder ab 4 Jahren.
Heiber ist Selmas allerbester Freund. Er kommt immer und überall hin mit. Heiber passt auf Selma auf und Selma passt auf Heiber auf.
Schon die ersten Sätze lassen Kinder- und Elternherzen höher schlagen. Hat doch fast jedes Kind dieses eine Kuscheltier, das immer dabei sein muss. Beim Spinat- und Tomatensoße essen, beim wildest bunten Wasserfarben malen und das sich gerne mal in staubigen Ecken versteckt. Und dann, schockschwere Not, auch mal in die Waschmaschine muss. Nini Alaska nimmt mit ihren wundervollen Texten und liebevollen Zeichnungen diese kleinen, großen Dramen der Kuscheltierliebe kleiner Menschen ernst und ihnen gleichzeitig die Ernsthaftigkeit.
Heiber liebt das Karussell, dreht die Trommel sich ganz schnell, fährt sie in den Schleudergang, wird es Selma Angst und Bang. Heiber aber, der hat Spaß, er genießt das kühle Nass.
Wenn Erwachsene noch ganz kleinen Kindern altersgemäße Bücher vorlesen, liegt das Vergnügen oft eher an der Begeisterung der ZuhörerInnen als den Texten. Heiber Hicks gehört zu den einfach gestrickten und sehr lustig verzwickten Ausnahmen.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Lachen macht glücklich und hält gesund. Ein Motto, das auch für die Ü70-Clowns gilt. Mit Humor meistern sie das Leben. Gerade ist die Seniorencrew in Hamburg aufgetreten und wir waren dabei. Sie sind zu einem Aushängeschild geworden und aus dem kulturellen Leben Hannovers gar nicht mehr wegzudenken. Seit über 2 Jahrzehnten bringen die Ostertanztage zeitgenössischen Tanz aus aller Welt in die Landeshauptstadt. Ob jetzt Tanztheater oder Ballett, zeitgenössisch oder klassisch, für jeden ist was dabei. Und wir waren beim arabischen Theatertreffen im Pavillon Hannover. Lach-Yoga trotz schwieriger Lage. In Tanz und Performance präsentierten sich verschiedene Gruppen unter dem Motto Magma. Einen tollen Abend für Sie. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Seit einigen Jahren stehen die Mitglieder der Clown-Kompanie plus minus 71 gemeinsam auf der Bühne. Allesamt sind sie Absolventen eines besonderen Kurses der Schule für Tanz, Clown und Theater in Hannover. Gerade ist die Seniorencrew in Hamburg aufgetreten. Matthias Heller war dabei.
Es liegt daran, dass ich von einem ziemlich schweren Schicksalsschlag getroffen wurde.
Gabriele Klaas ist 78. Sie ist Mutter von 6 Kindern und die Großmutter von 9 und hat im Leben viel erlebt.
Ich habe etwa ein Jahr getrauert und habe gedacht, für dich geht das Leben zu Ende. Und dann habe ich noch mal mich so angeschaut und habe gedacht, nein, mach doch etwas. Mach doch das Gegenteil von deiner Traurigkeit.
Gesagt, getan. Die ehemalige Lehrerin besucht vor Jahren ein Seminar in der Schule für Tanz, Clown und Theater in Hannover. Der damalige Leiter Dieter Bartels und einige Teilnehmer der Truppe sagen ihr, dass sie Talent zum Clown sein hätte.
Und dann habe ich gedacht, probieren kann ich es ja. Und habe ein Seminar belegt, Pädagogik und Humor, weil ich von der Ausbildung her Grundschullehrerin bin. Und ich habe immer empfunden, dass es in der Pädagogik immer an Humor mangelt.
Und Humor wird in der Clowns Company großgeschrieben. Mittlerweile wird die Gruppe von Stefanie Höll geleitet. Sie arbeitet selbst als Clown, ist Zirkuspädagogin und Autorin.
Also das Schöne ist, ich habe tatsächlich vor ungefähr 3 Jahren einfach Großelterngeschenk gekriegt, einen ganzen Haufen. Und was eine Herausforderung für mich in dem Sinne war, weil ich ein sehr quirliges Wesen habe, so typisch ADHS, aber irgendwie noch eine Schütte obendrauf. Und die dann gleich gesagt haben, Steffi, wir mögen dich, wir arbeiten gerne mit dir, auch wenn du über 30 Jahre jünger bist als wir. Aber kannst du auch langsam?
Sie kann. Nach Jahren Pause tritt die Gruppe nun wieder auf in der Hamburger Apostelkirche. 8 Frauen, 2 Männer mit Clownsnase, großen Schuhen und weiten Klamotten. Empathisch geht die Zirkuspädagogin bei den letzten Proben vor der Aufführung im Kirchenraum auf jeden einzelnen Charakter der Company ein, hört geduldig zu, beruhigt, wenn nötig.
Also das Wichtigste ist einmal, dass die Clowns Spaß haben. Das heißt, auch wenn sie Senioren sind, die manchmal dann wieder wie kleine Kinder sind ein wenig, weil die genauso aufgeregt und hibbelig dann werden, drücke ich ihnen einfach ganz doll die Daumen, dass sie ihren Kopf ausschalten können und einfach Spaß haben.
Protzen, scheitern, jubilieren. Was sonst? So lautet der Titel der Clown-Revue. Mehr als 700 Jahre Lebenserfahrung, verpackt in kleine clowneske Nummern. Im Wartezimmer, im Thronsaal oder im Kino. Gekommen sind Familie, Freunde, Neugierige. Und die sehen auf der Bühne immer vollen Einsatz und Hingabe mit roter Nase. Leidenschaft fürs Theater, auch im hohen Alter. Die Leiterin der Truppe macht Mut.
Wenn man Lust hat zu Schauspielern und wirklich einfach nochmal auf die Bretter zu gehen, probiert's aus. Also ihr müsst nicht perfekt sein. Also das Schöne beim Clown ist ja, Scheitern erlaubt. Darum heißt ja unsere Show auch Protzen, Scheitern, Jubilieren. Und das gilt aber generell, würde ich sagen. Also aufstehen, weitermachen, natürlich auch eine Lebensweisheit. Aber auch gerade, wenn man sagt, wow, ich bin jetzt 53, 65, ich wollte immer Schauspielern, habe ich nie gemacht. Macht es nochmal, sucht euch eine Gruppe um die Ecke. Ihr müsst ja damit nicht unbedingt vor Publikum, aber geht raus und probiert es einfach aus.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. In Hannover laufen die Ostertanztage. Sie bringen seit über 2 Jahrzehnten Kompanien aus aller Welt an die Staatsoper und präsentieren unterschiedliche zeitgenössische Tanzstile. Zum Abschluss des Festivals entert jeweils die hannoversche Tanzszene die Opernbühne. Unter den internationalen Gästen ist in diesem Jahr Marcos Murau, der Choreograf des Jahres 2023. Andrea Schwietzer weiß mehr.
Skurril und zauberhaft poetisch. In Sonoma emanzipieren sich Frauen. Sie gehen ihren Weg durch die Jahrhunderte, vom Mittelalter bis in unsere Zeit. Tanzend, singend, schreiend, auf Trommeln schlagend, befreien sie sich von den Fesseln, die sie zurückhalten, kontrollieren, einengen sollen. Marcos Morau wird für dieses kraftvolle, bildgewaltige Tanztheaterstück und überhaupt für seine choreografische Arbeit weltweit gefeiert, sagt Staatsballettdirektor Christian Bloßfeld.
Der kommt eigentlich gar nicht aus dem Tanz. Also der hat Theaterwissenschaften studiert, ist ein großer Cineast, liebt Filme und das sieht man auch in den Choreografien wieder. Also die Choreografien haben eine große, für mich, Ästhetik, haben auch etwas von, ich sage immer, DNA, also als ob so bestimmte Muster auf der Bühne entstehen, tolle Bilder.
Fantastisch, die opulenten Röcke, in denen die Frauen wie wild gewordene Kreisel über die Bühne wirbeln, sich winden, Arme und Beine in schier unmögliche Winkel knicken. Marcos Moraus Hommage an den Filmemacher Luis Buñuel ist unverkennbar. Passend zu seinem Stück Sonoma zeigt das Kino im Künstlerhaus tags darauf eine Dokumentation über den Urvater des surrealistischen Kinos. Auch die weiteren Gastproduktionen an der Staatsoper Hannover werden von einem fein kuratierten Kinoprogramm begleitet. Gleich zwei Filme zu stereotypen Geschlechterrollen flankieren den Tanzabend mit dem Juniorballett aus Genf. Die Nachwuchskompanie tanzt unter anderem das Stück Rooster von Choreograf Barack Marshall.
Eins, zwei, drei, vier!
Sehr viel in der Welt unterwegs, bringt dadurch halt auch eine sehr breite Stilistik mit, aber hat auch immer durch seinen Witz so einen Wiedererkennungswert. Und ich finde, er baut halt auch tolle Klangcollagen zusammen, die ja wunderbar mit der Choreografie zusammenpassen. Und wie gesagt, diesen Witz, den haben nicht allzu viele Choreografen und da kann man sich bei ihm auf eine ganz besondere Portion freuen.
Fans von neoklassischem Ballett dürfen sich auf den Besuch der Tänzerinnen und Tänzer des Malandin Ballet Biarritz freuen. Sie bringen ihr Stück Les Saisons mit. Darin vertanzen sie die Musik von Antonio Vivaldi.
Ich habe gedacht, zum Frühlingsanfang hoffentlich, dass dann auch die vier Jahreszeiten sehr schön passen. Es ist eine neoklassische Variante, also es sind sehr starke Bilder, die erzählt werden. Es hat immer ein Naturelement, was sich in einem der Sätze wiederfinden wird. Also ich finde, das ist eine hochästhetische Darstellung der vier Jahreszeiten.
Internationale Kompanien, Gespräche mit den Choreografen und Tänzerinnen nach der Vorstellung, ein Abend für die Tanzszene aus Hannover, das Kinoprogramm im Künstlerhaus und eine Ausstellung mit Fotografien und Trailer der letzten 5,5 Jahre Staatsballett Hannover. Ein emotionaler Abschied quasi, kurz vor dem Intendantenwechsel im Sommer. Die Ostertanztage bereiten der Kunstform Tanz auch in diesem Jahr eine große Bühne und leuchten dabei jeden Winkel aus.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie von Libanon, Syrien, Palästina hören? Krieg und Terror? Menschen auf der Flucht? Diesem derzeit stark dominierenden Bild möchte das Kulturzentrum Pavillon in Hannover etwas entgegensetzen. Zum 5. Mal fand dort jetzt das arabische Theatertreffen statt. Nach dem arabischen Frühling und der Situation der Frau in der arabischen Welt lautete das Motto diesmal Magma. Agnes Bührig war dabei.
Eine leere Bühne, an den Wänden große silberne Folien, durch die der Wind zu streichen scheint. Plötzlich fallen zwei Tänzerinnen und ein Musiker hinten in den Bühnenraum. Mit Tanz und dem Kontrabass von Heino Sellhorn, der knarzige, perkussive und traumwandlerische Töne hervorbringt, untersucht die Choreografie Traum auf poetische Weise Sehnsüchte, die im Verborgenen liegen. Immer wieder tanzen Laura Garcia Alguiera und Nathalie Aurora Speer auf das helle Licht einer Tür an der Seite zu. Choreografin Yara Eid.
Wo Sie das auch gesehen haben bei meiner Choreografie, dass ich viele Wiederholungen kam, viele Versuche kam Richtung diese Tür, der für uns, das war unsere Hoffnung, der sogar die Hoffnung wirft uns weg, weil anscheinend bis jetzt gibt's nicht so diese Hoffnungen, die jeder sich erwünscht hat. Und das habe ich in diesem Stück hier assoziiert, wo immer diese Verzweiflung, diese Nächte, in denen man schläft und denkt, wann ist dieser Albtraum weg.
Es sind persönliche Erzählungen aus der Region Levante, zu der Syrien, der Libanon und die Region Palästina gezählt werden. Der Palästinenser Abd al-Rahman al-Kalak berichtet aus seinem Leben im Exil mit den Mitteln der Poesie. Ali Khachour zeigt im Tanzstück »The Love Behind My Eyes«, wie religiöse und soziale Tabus eine Liebe verhindern. Es brodelt im Untergrund, Magma lautet das Motto des arabischen Theatertreffens in Hannover. Festivalleiterin Sabine Trötschel geht es dabei um ungewöhnliche Blickwinkel.
Unser Bestreben ist, dass wir unseren Medien und unseren Nachrichten, die wir gewohnt sind, etwas anderes entgegensetzen, nämlich ein viel vielfältigeres Bild, ein viel menschlicheres Bild. Weil was wir feststellen, ist so ein Reflex, dass wenn wir sagen, ein arabisches Theatertreffen, dann wird diese riesige Sprachregion immer als eins zusammengedacht. Und es ist regional und kulturell so, so unterschiedlich.
Wie sehr das Aufwachsen im Libanon ein Kind zwischen einer französischsprachigen Mutter und einem arabischen Kindermädchen verunsichern kann, zeigt Parlons Il est temps. Eindringlich erzählt der Filmemacher Philippe Araktingi, wie er als Kind aufhört zu sprechen. In Musik, Fotografie und Film sucht er nach einer künstlerischen Sprache. Als er 10 ist, bricht im Libanon der Bürgerkrieg aus. Mit Humor und Hoffnung erträgt er die Lage. Auch heute gehe Überleben in Beirut nicht anders, sagt Regisseurin Lina Abyad. Das zeige die Theaterszene der libanesischen Hauptstadt. Das Theater floriert und die Leute lieben es, ins Theater zu gehen. Wir haben eine Menge Stücke. Wir haben viele Theater, die eröffnet werden oder versuchen zu eröffnen. Es besteht also ein Widerspruch, denn man könnte meinen, dass in einem Land wie dem Libanon, der sich im Krieg befindet, das Theater und die Kunst aussterben, aber das ist nicht der Fall. Die Menschen brauchen die Theater und investieren in die Kultur. Da geht es uns recht gut.
We're doing pretty well, I think.
Am Ende dürfen dann alle zusammen richtig lachen. In Kosmos verbindet die Palästinenserin Ashta Mualem ihre Erzählung von Heimat und Identität mit Lach-Yoga, aber auch mit frecher Luftakrobatik und Meditation. Es sind Entdeckungen wie diese, die den Reiz des arabischen Theatertreffens in Hannover ausmachen. Anders als sonst in der angespannten politischen Debatte seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel überrascht es zudem mit einem positiven Grundton.
Das war wieder ein ganz toller Abend mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Gleich geht es hier traumhaft weiter. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei, noch einen entspannten Abend und natürlich ganz wunderbare Ostertage. Nach Ostern hören wir uns dann natürlich wieder hier im Kulturspiegel. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.